Das ist irgendwie, ja. Ich möchte uns Gottes Wort lesen aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, die Verse 46 bis 50. Ein Text, der oft so um die Weihnachtszeit herum normalerweise gelesen und gehört wird. Lukas, Kapitel 1, Verse 46 bis 50, der Lobgesang der Maria, das Magnificat. Maria sprach: Mein Herz preist den Herrn und alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Wer die Elberfelder Bibel dabei hat und sich das anschaut, es heißt dort in Vers 48, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Er hat mich angesehen, obwohl ich nur so niedrig bin, hat er mich angesehen. Maria war auf jeden Fall ein junges Mädchen, so um die 14 Jahre mag sie gewesen sein. Und ich frage mich, ob es ihr so ging, wie es eigentlich Teenagern geht in diesem Alter. Dass man sich so Gedanken macht, wo soll mein Leben eigentlich hingehen? Was will ich eigentlich? Was erwarte ich vom Leben? Was will ich noch alles ausprobieren? Was muss ich mal alles erlebt haben? Ich weiß nicht, ob man das in ihrer Kultur, in ihrer Situation auch gemacht hat. Vielleicht als ein junges Mädchen. Und ihr Leben war in der damaligen Kultur vorgezeichnet. Als junges Mädchen wurde ihr ein Mann ausgesucht. Den hat sie geheiratet, dann sollte sie früh Kinder bekommen und sich um die kümmern und die Familie versorgen. Vielleicht hat sie manchmal in den Sternenhimmel geguckt und hat sich gesagt, das ist mein Leben. Mehr habe ich jetzt nicht zu erwarten. Auf jeden Fall hat sie sich selbst als niedrig empfunden. Als ein Mensch ohne großes menschliches Ansehen. Wer kannte schon dieses junge Mädchen? Wer kannte sie schon? Maria. 2000 Jahre vor Maria, da lebte eine ägyptische Sklavin und die hieß Hagar. Hagar wurde gekauft von einem Hebräer namens Abraham. Auch sie war eine Frau ohne Ansehen und ohne Einfluss. Und ohne, dass sie sich das ausgesucht hätte, geriet Hagar in einen mächtigen Konflikt mit der Frau Abrahams, mit ihrer Herrin. Und das Ganze eskalierte so stark, dass sie fliehen musste. Eine Sklavin durfte nicht fliehen. Und sie hat es doch getan. Und nun hockt sie in der Wüste und schaut in den Sternenhimmel und fragt sich, ob es einen Gott gibt, der mich sieht. Mich, der ich kein menschliches Ansehen genieße, eine Sklavin. Wer sieht schon auf mich, ob Gott mich sieht? Gehen wir 2000 Jahre wieder nach vorne zu Maria und wandern wir noch einmal 2000 Jahre in unsere Zeit, in die Gegenwart. Da lebt Hamid, ein junger Mann aus Syrien, der mir seine Geschichte erzählt. Er desertiert aus der syrischen Armee und kommt auf sehr, sehr abenteuerlichen Wegen außer Landes. Schafft es, das Land zu verlassen. Will nach Europa, will nach Deutschland, will zu Verwandten, die hier schon irgendwo wohnen. Aber auf dem Weg, nachdem er das Schlimmste meint, überstanden zu haben, setzt man ihn fest und steckt ihn ins Gefängnis. Und da hockt er fast 2 Jahre und fragt sich, ob es wohl einen Gott gibt, der ihn sieht. Nachdem das alles geschafft ist, nun doch die Endstation? Gibt es einen Gott, der mich wirklich sieht, hier in meiner Situation? Er ist jemand, der kein menschliches Ansehen genießt. Jemand, der kaum beachtet wird, der irgendwo in einer Zelle hockt. Und wenn überhaupt das jemand weiß, dann sind es die nächsten Verwandten. Sonst interessiert das niemanden. Kein menschliches Ansehen. Jeder von uns, auch ich, wir suchen nach menschlichem Ansehen, dass man angesehen wird, wahrgenommen wird, und das ist ja auch ganz normal und gut und richtig. Auch ich will angesehen werden von Menschen. Und ich bin ja jetzt in der Situation, dass das der Fall ist, weil die allermeisten gerade zu mir sehen. Und die Frage ist, ob brauche ich das? Wer bin ich, wenn mich keiner mehr ansieht? Wenn diese Aufmerksamkeit vorbei ist? Wer sieht mich an? Und ich hatte eine Situation, in der es mit diesem Ansehen, wie ich es hier erlebe, vorbei war. Ich habe, wie ihr wisst, den Beruf aufgegeben, habe eine Umschulung gemacht, bin Kaufmann geworden, saß in einem Büro als Sachbearbeiter und mit der öffentlichen Darstellung war es vorbei. Und dann gab es vieles auf und runter und auf und ab und Krisen und Hinfallen, und statt an einem sicheren Arbeitsplatz, wo ich eigentlich hoffte hinzukommen, saß ich in der Klinik, in der psychiatrischen. Ohne Zukunft, nach meiner Einschätzung. Und bei den vielen Fragen, die mir durch den Kopf gingen, hat mich eine besonders runtergezogen, nämlich die Frage, ob Gott mich wohl ansieht. Ob er mich sieht, hier in meiner Situation. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt, ungefähr. Ist es nicht vermessen, ist es nicht ein Wahnsinn zu meinen, dass Gott mich sieht? Wer bin ich denn? Vielleicht sieht er mich gar nicht. Vielleicht bin ich ihm einfach egal. Ob Gott wirklich den Einzelnen sieht? Ob Gott auch den geringen Menschen sieht, der menschlich kein Ansehen genießt, ob Gott wirklich hinsieht? Wie war es bei Maria? Sie, die sich selbst als gering erachtet hat, zu ihr ist Gott gekommen. Zu ihr hat er einen Engel geschickt und hat gesagt, Maria, du, der du dich selbst für gering heißt, du bist von mir angesehen. Ich sehe dich und ich kenne dich. Du sollst schwanger werden und du sollst ein Kind bekommen, das wird der Sohn des Höchsten sein. der, der die Menschen retten wird von ihren Sünden. Und Maria betet: Ich preise dich, Gott. Mein Innerstes ist voll vom Lob, denn du hast mich angesehen in meiner Niedrigkeit. 2000 Jahre vorher, die ägyptische Sklavin Hagar, sie hockt dort in der Wüste, sie schaut in den Sternenhimmel, sie fragt sich, ob Gott mich wohl sieht. Und da erscheint ihr der Engel Gottes. Und der Engel Gottes sagt zu ihr: Ich sehe dich, auch wenn keiner sonst dich sieht. Und du sollst ein Kind bekommen, und aus dir wird ein großes Volk hervorgehen. Und es heißt im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13, eine wunderschöne Gottesbezeichnung. Es heißt: Und Hagar nannte Gott den El-Roi. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht. Auch die Geschichte von Chamit ist noch nicht zu Ende. Dort, als er im Gefängnis hockt und sich fragt, ob ihn irgendjemand sieht, begegnet er einem jungen Mann, der ihm von Jesus Christus erzählt. Und er wendet sein Leben Jesus zu. Er empfängt den Heiligen Geist und ihn erfüllt eine Freude, wie er das noch nie erlebt hat. Und er ist gewiss und er weiß: Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn mich sonst keiner sieht, er sieht mich hier in meiner Zelle hocken. Und das Erste, was er tut, wenn er, als er das Gefängnis verlassen darf, ist, sich taufen zu lassen auf den Namen Jesus. Und auch ich habe das erlebt, dass es keinen himmlischen Engel, sondern einen menschlichen oder wer weiß das schon gab, der mir gesagt hat: Gott sieht dich, er lässt dich nicht los. Und als ich das erfahren habe, als ich das wirklich erkannt habe, Gott, du bist da, und er alles getan hat, um mir das zu zeigen, habe ich Tränen der Freude vergossen. Gott sieht mich. Und wenn mich keiner sonst ansieht, er sieht mich. Und wenn du das glauben kannst, dass Gott dich sieht, dann ist die Frage: Mit welchen Augen sieht Gott dich an? Mit welchen Augen sieht er dich? Und das ist eine entscheidende Frage. Jemand hat mir im Vorfeld bei unserem Thema gesagt: Gott sieht dich, oha, das klingt nach Stasi, nach Überwachungsstaat. Ich gehöre noch zu denen, die als Kinder dieses Lied gesungen haben: Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleine Hand, was du tust, denn dein Vater im Himmel sieht herab auf dich. Drum, pass auf, kleine Hand, was du tust. Was sind das für Augen, mit denen Gott dich sieht, mit denen er mich sieht? Schau, du schaust vielleicht in den Spiegel und du sagst dir: Ich bin gering. Wer sieht mich schon? Wer kennt mich schon? Wer weiß schon, was mich wirklich beschäftigt? Wer kennt schon meine Geschichte, meine Hoffnungen, meine Sehnsüchte? Ich bin zu gering. Wer interessiert sich denn schon für mich? Mag sein, du siehst dich selber so. Aber Gott sieht dich an und sagt dir: Du bist mir unendlich wertvoll. Und ich liebe dich. Du bist mein Werk. Du bist meine Schöpfung. Wie könntest du mir unwichtig sein? Gott sieht dich an mit Augen voller Liebe und Barmherzigkeit. Mit Augen voller Liebe und Barmherzigkeit. Gott sieht dich an. Und bevor ich zum letzten Teil der Predigt komme, möchte ich euch ein Video zeigen. Ein Video, das, wie ich finde, auf einzigartige Weise deutlich macht, was es bedeutet, wirklich angesehen zu werden. Es sind die Augen, die sehr viel von einem Menschen offenbaren. Es gibt gehetzte Augen. Es gibt wütende Augen. Es gibt traurige Augen. Es gibt müde Augen. Es gibt verliebte Augen. Es gibt auch gierige Augen. Es gibt glückliche Augen. Es sind die Augen, die sehr viel über einen Menschen erzählen. Und oft ist es so, wenn du mit jemandem Streit hast, dann kannst du ihm nicht mehr in die Augen sehen. Und dein Blick weicht aus. So war es auch beim ersten Brüderpaar bei Kain und Abel, der diese Geschichte kennt, der Kain, der seinen Bruder erschlagen hat. Es heißt dort im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 5, der Zorn stieg in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Er kann den Augenkontakt zu seinem Bruder nicht mehr halten. Da war zu viel Wut, zu viel Hass in ihm. Er konnte ihm nicht mehr in die Augen schauen. Dein Vater im Himmel sieht dich an. Und er schaut dir in die Augen und er schaut tiefer noch in dein Herz, in dein Leben. Und er schaut hin. Und er schaut nicht weg und er schaut nicht zu Boden. Sicher sieht Gott auch die dunklen Flecken in deinem, in meinem Leben. Gott sieht Schuld, er sieht Versagen, er sieht Sünde. Und doch sieht er nicht weg. Denn das alles ist bezahlt durch Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Darum, es gibt es nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Darum sieht Gott dich in deiner Schwäche, mit deinen Fehlern, mit deiner Sünde. Er sieht dich an, mit Augen voller Liebe und Barmherzigkeit. Und wenn du das erfährst, wenn du das erlebst, wenn du das weißt, dann fängst du langsam an und schaust anders in den Spiegel. Und dann hörst du auf, dich selbst als niedrig zu erachten. Das ist das Tragische. Viele Christen laufen herum, ohne sich von Gott ansehen zu lassen. Es ist nicht Gott, der diesen Augenkontakt ausweicht. Wir sind es oft in unserer Beschäftigkeit, in unserer Hektik. Auch mit dem, was wir alles für Gott tun, laufen wir herum und versäumen es, uns von ihm ansehen zu lassen. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht heute Morgen. Zu sagen, lass dich von Gott doch ansehen. Lauf nicht weg vor seinem Blick, vor seinem Herz, vor seiner Liebe. Junge Leute kennen das, wenn du auf irgendeinem Geburtstag bist und dann kommt ein Onkel oder eine Tante und die als erstes sagen die, hoch, lass dich mal ansehen. Lass dich ansehen. Das ist eigentlich mein Thema. Das ist das Thema heute Morgen. Lass dich ansehen von den Augen deines Vaters im Himmel. Und wenn du sagst, wie bitte geht das? Wo geht das? Wo habe ich meine 4 Minuten Augenkontakt oder noch viel mehr? Im Gebet geht das. Im Gebet. Gebet, hat jemand einmal gesagt, heißt, ich lasse mich ansehen von den gütigen Augen Gottes. Das ist Beten. Ich lasse mich ansehen. Für manche Christen ist Beten alleine eine Bestellung aufgeben. Aber Beten ist sehr viel mehr. Überlege, wenn du zu McDonald's gehst, du hast im Kopf, was du haben willst, du gibst eine Bestellung auf, du isst. Wenn ich dich frage, nach 10 Minuten, wer hat dich eigentlich dort bedient? Könntest du mir das sagen? Könntest du mir sagen, ob es ein Mann war oder eine Frau? Könntest du mir sagen, ob blondhaarig oder dunkelhaarig, ob Akzent oder kein Akzent? Könntest du mir den Namen verraten, der dort auf einem Schild gestanden hat? In der Regel, jemand hat genickt, in der Regel weiß ich doch nach 10 Minuten nicht mehr, wer mich da bedient hat. Warum? Es ging mir ja nur um meine Bestellung, doch nicht um den Menschen, der mir das gegeben hat. Gebet ist nicht nur eine Bestellung. Beten heißt ruhig werden und sich ansehen lassen von der Liebe Gottes, von seiner Liebe, von seiner Wahrheit. Beten heißt ruhig werden. Beten heißt, die Augen zu öffnen, das Herz zu öffnen und diesen Blick Gottes aufzunehmen, den Blick Gottes über dein Leben, so wie er dich sieht. Niemand sieht dich so, wie er dich sieht. Niemand gibt dir diesen Wert, den du hast, so wie er dich sieht und was du ihm bedeutest. Und wenn du davor wegläufst, dann läufst du herum und suchst das Ansehen von Menschen, die dir das geben sollen, was sie dir doch nicht geben können. 4 Minuten Kontakt. Augenkontakt. Gebet ist dieser Kontakt zu Gott. Und es braucht oft mehr als diese 4 Minuten. Ruhig zu werden, still zu werden und sich ansehen zu lassen. Und ich wünschte, dass ihr das tut, dass wir das tut und dass das tun und dass wir, so wie Maria das hier gebetet haben, sagen können, dass ihr Innerstes, alles in mir, jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich angesehen. Amen. Das Lied, das ich ausgesucht habe, aus dem Psalm, du siehst mich und kennst mich, egal wo ich hingehe, du bist schon da. Das ist auch so etwas, das wäre der Horror, wenn Gott so ein Stasi-Gott wäre, dass der überall da ist, wo ich auch bin. Aber wenn Gott mir in seiner Liebe und Barmherzigkeit begegnet, wenn er mich festhält, dann kann es nichts Größeres, nichts Schöneres geben, als dass er überall da ist. Dass es keinen Ort gibt in dieser Welt, wo er nicht wäre, weil er mich festhält. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf. Du führst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Lasst uns das gemeinsam bekennen und singen.
Yeah.
Es fehlt uns heute der Jürgen, der ruft, dass der Kaffee fertig ist. Aber vielleicht ist er trotzdem fertig. Auf jeden Fall haben wir Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich möchte auch sehr einladen, wer etwas vor Gott festmachen möchte, den Schritt zu tun, nach vorne zu kommen, zum persönlichen Gebet. Auf jeden Fall geben wir mit Gottes Segen in diese neue Woche. Das wollen wir jetzt tun. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.